HR Info. Redezeit.
Und in dieser Redezeit wollen wir heute über die Rente reden. Mit Ihnen. Warum? Na klar, ein Interview hat hohe Wellen verursacht. Die abschlagsfreie Rente mit 63, die muss wieder weg. So hat es CDU-Vize Spahn vor gut einer Woche in der Bild am Sonntag gesagt. Und wie immer in solchen Fällen, wenn jemand mit einer steilen These sich vorwagt, dann läuft die Debatte, vorsichtig formuliert. Sie läuft vor allem mit bekannten Argumenten. Im Schnitt gehen die Deutschen ja mit 64 Jahren, mit 64,5 Jahren in Rente. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wann es für Sie gut ist? Oder wollen Sie länger arbeiten als 64? Unter anderem darum soll es gehen in dieser Redezeit. Rufen Sie gerne an, beteiligen Sie sich an unserer Diskussion heute Abend hier 08000 441777, die bekannte Nummer im Studio und gleich im Stream unter ndr.de, da finden Sie uns ebenfalls im Internet, da sind wir auch zu sehen. Also die Redezeit heute Abend mit Gerd Wolf, schönen guten Abend. Das Dilemma ist ja offensichtlich. Eine Mehrheit der Deutschen möchte so früh wie möglich in Rente, gerne auch noch früher als mit 63, aber bezahlt werden muss das ja von einer Anzahl von immer weniger Arbeitenden, die dann die Rentenkasse füllen müssen. Dieser Generationenvertrag funktioniert schon lange nicht mehr richtig und deshalb ist auch der jährliche Bundeszuschuss an die Rentenkasse so dramatisch hoch. 112 Milliarden Euro in jedem Jahr gehen an Steuergeldern an die Rente. Die Lebenserwartung steigt, das durchschnittliche Renteneintrittsalter sinkt. Also ist das alles gesund oder müssen wir raus? Und wie kommen wir raus aus dieser Schere? Das ist das Thema heute Abend. Hinzu kommt, der Wirtschaft fehlen die Fachkräfte. Und nun führen wir, die Boomer, also die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen, auch noch diese neue Diskussion mit denjenigen, die Work-Life-Balance eher in den Vordergrund stellen. Also die nächste Generation häufig. Also Rente mit 63, mit 65, mit 67, mit 70. Das ist die Diskussion. Viel Zündstoff drin auf jeden Fall. Kann man das nicht alles mal neu denken? Darum soll es gehen in dieser Redezeit. Machen Sie gerne mit 08000 441777. Das ist die Nummer, unter der Sie uns hier im Studio erreichen. Wen haben wir heute zum Mitdiskutieren für Sie und für Ihre Fragen? Hier im Studio Laura Poth, schönen guten Abend, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nord. Frau Poth, die Gewerkschaften sind natürlich empört, was da Jens Spahn sich zusammengedacht hat und was er formuliert hat, weg mit der Rente mit 63. Warum sind die Gewerkschaften eigentlich so empört?
Der Vorschlag von Herrn Spahn, aber erstmal guten Abend, Herr Wolf. Der ist natürlich ungerecht, ein Stück weit auch undurchdacht und ich finde, der ist richtig ungezogen. Denn die abschlagsfreie Rente mit 63, die gilt ja nur dann, wenn ein Mensch 45 Jahre gearbeitet hat und ich würde mal sagen, richtig geschuftet hat, also zum Erhalt der Gesellschaft auch beigetragen hat.
Ja.
Und das ist nichts anderes als eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Und ich finde, wer sowas vorschlägt, der muss auch erklären, wie die Menschen dann vor Altersarmut geschützt werden.
Aber dass die Empörung, wir haben sie gehört, aber selbst der Kanzler sagt, dass so wie die Rente zurzeit aufgestellt ist, kann es nicht weitergehen. Und mit der Frührente, so wie Olaf Scholz es formuliert hat, können es nicht ewig so weitergehen. Was antworten Sie da?
Nee, es kann nicht ewig so weitergehen, dass nicht der gesamte Fokus darauf gelegt wird, wie halten wir denn die Menschen gesund im Erwerbsleben, dass sie überhaupt gesund das Renteneintrittsalter erreichen. Denn was erleben wir auf der anderen Seite? Viele Menschen haben eine so hohe Belastung, psychisch oder körperlich, dass sie das Renteneintrittsalter gar nicht erreichen. Und das sind meistens die Menschen, die hart arbeiten und besonders wenig verdienen.
Ist es denn wirklich nur die Pflegekraft, der Dachdecker, der Maurer, die diese Rentenregelung in Anspruch nehmen?
Der Vorschlag von Herrn Spahn, der trifft vor allem diejenigen, die Sie gerade genannt haben. Also diejenigen, die auf dem Bau schuften, die Schulen seit Jahren reinigen. Genau die Menschen trifft dieser Vorstoß oder würde treffen besonders hart. Er trifft eben nicht diejenigen, die besonders viel verdienen und den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen oder im Bundestag stehen.
Zugeschaltet aus Kiel, Dr. Jens Beusen-Hohgrefe. Herr Hohgrefe forscht am Kieler Institut für Weltwirtschaft zum Thema Konjunktur und Wirtschaft. Herr Beusen-Hohgrefe, schönen guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend erstmal.
Was halten Sie von dem Spahn-Vorschlag, die abschlagsfreie Rente für diejenigen wieder abzuschaffen, die ja immerhin schon 45 Jahre auf dem Buckel haben?
Also im Kern geht es ja vordringlich darum, einen Arbeitsanreiz, die Arbeitsanreize zu erhöhen. Sprich, wir haben eine Situation, eine gesamtwirtschaftliche Situation, Stichwort Inflation, Stichwort demografischer Wandel, in denen uns die Arbeitskräfte ausgehen. Und da ist natürlich jede Art von Debatte taucht irgendwann auf, natürlich auch die Rente mit 63. Von daher halte ich das durchaus für legitim, das zu diskutieren. Und ich würde hier auch noch weitergehen, die Rente mit 63, also nach 45 Beitragsjahren, natürlich, das ist eine soziale Errungenschaft, das ist eine tolle Sache, aber sie wird eben auch von den anderen Beitragszahlern und auch von den anderen Rentnern mitfinanziert. Die Rentner, die weniger Beitragsjahre haben, die Rentner, die nicht so frühzeitig in Rente gegangen sind, haben dadurch geringere Renten, nicht erheblich niedrigere Renten, aber sie bezahlen das alles. Und von daher ist natürlich schon jetzt, da mit der Keule zu schwingen, es sei jetzt irgendwie eine Frechheit oder Ähnliches, ist immer ein bisschen schwierig, weil man immer bedenken muss, wen man denn gleichzeitig mit dieser Keule trifft. Und das sind eben auch Rentnerinnen und Rentner, das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Außerdem kann man der Rente mit 45, mit diesen 45 Beitragsjahren eben nicht ansehen, aus welcher Quelle diese Beiträge stammen. Das heißt also, wenn jemand tatsächlich 45 Jahre am Schreibtisch verbracht hat und nicht auf dem Dach, dann ist das der Rente mit 63 egal. Von daher wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig.
So früh in der Sendung werden schon Keulen geschwungen, formuliert. Es wird eine interessante Debatte auf jeden Fall heute Abend. Wir können uns darauf freuen. Die dritte im Bunde heute Abend, Professor Dr. Ute Klammer, lehrt an der Uni Duisburg-Essen, berät die Bundesregierung in sozialen Fragen, vor allem zum Thema Alterssicherheit. Frau Dr. Klammer, schönen guten Abend erst einmal.
Guten Abend, Herr Wolf. Und guten Abend in die Runde.
Ganz generell, wenn Sie Debatten um die gesetzliche Rente verfolgen, gesetzliche Rente, wird da am Ende, was schlecht geredet, was vielleicht gar nicht so schlecht ist?
Das ist auf jeden Fall ein Befund, den wir feststellen können und der mir auch ein bisschen Sorge macht. Ich sehe das auch bei Studierenden, bei jungen Leuten, die denken oft, also von der gesetzlichen Rente habe ich gar nichts mehr zu erwarten. Und das ist natürlich ein großer Fehlschluss. Die gesetzliche Rente ist für die meisten Beschäftigten in unserem Land, zumindest für abhängig Beschäftigte, immer noch die wichtigste Einkommensquelle im Alter und wird das auch bleiben. Und die gesetzliche Rente sichert uns ja nicht nur gegen Alter ab, sondern auch den hinterbliebenen Fall, den Erwerbsminderungsfall, die werden auch abgesichert. Und deshalb ist es und bleibt es eine ganz wichtige Säule unserer Alterssicherung. Und wir sollten tunlichst dazu beitragen, wissenschaftlich wie aus den Verbänden und aus anderen Institutionen, nicht die gesetzliche Rente schlecht zu reden. Es ist wirklich eine ganz große Errungenschaft, was natürlich nicht heißt, dass wir über solche Fragen wie was sind die richtigen Altersgrenzen, wie schaffen wir hier Gerechtigkeit, da gibt es sicher Lücken, die man besprechen muss und auch wie können wir weitere Säulen oder Schichten aufbauen, um zusätzlich noch Alterseinkommen aus anderen Quellen zu generieren. Alles ganz wichtige Fragen, aber nochmal, die gesetzliche Rente bleibt sehr wichtig für uns und sie im Moment ist sie ja auch finanziell durchaus gut aufgestellt. Und ich würde das Thema auch nicht darauf verkürzen, auf eine schlichte Gegenüberstellung von Altersgruppen. Wir haben ungenutzte Erwerbspotenziale, vor allem bei Frauen. Wir haben Zuwanderung. Wir können die Effektivität steigern oder die Produktivität. Also es gibt ja, wir können auch die Beiträge steigern. Also es gibt viele Stellschrauben, die wir angehen können.
Sehr praktisch. Heute sagen die Gäste schon die Themen, über die wir heute diskutieren wollen. Das ist unglaublich praktisch für den Moderatoren. Frau Dr. Klammer, ich habe noch eine Frage an Sie. Wir alle wissen um die Demografie. Wir alle wissen um die Schwierigkeiten, die es hat, einen geburtenstarken Jahrgang zu versöhnen, rententechnisch mit denjenigen, die nicht mehr so stark sind und trotzdem die Rente erwirtschaften müssen. Warum haben wir alle diese Fragen noch nicht längst gelöst?
Ein Hintergrund ist sicherlich, dass Rentensysteme sehr pfadabhängig sind. Also sie können viel leichter was im SGB II ändern. Also jetzt so, ich sag mal klassisch früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld oder auch in der Krankenkasse, als in einem System wie der Alterssicherung, die gerade bei uns im Land ja wirklich auf einer Lebenslaufbiografie beruht. Und das muss Verlässlichkeit auch schaffen für Menschen, die sich jahrelang darauf eingelassen haben, so und so läuft mein Erwerbsleben und dann erwarte ich eine Rente. Das kann man nicht einfach so umstülpen. Ich denke mal, wenn wir heute das Rentensystem neu erfinden würden, würden wir sicherlich aus einigen anderen Ländern ein paar Anleihen nehmen. Also es gibt Sachen in der Schweiz, in Österreich oder auch in Holland, die AOW, die Grundrente, also die Grundrente der ersten Säule. Da könnte man sicher geschickte Anleihen sich was raussuchen, was für uns auch gut wäre. Aber wir sind pfadabhängig. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir das System, was wir haben, weiterentwickeln. Wir werden es nicht einfach umstoßen können.
Es tut mir leid, pfadabhängig habe ich noch nicht verstanden. Was haben wir anders, was unser Pfad ist anders als in anderen Ländern?
Ja, also historisch gehen, unterscheidet man eigentlich zwischen den alten Bismarck-Systemen. Das ist also nicht nur, weil bei uns der Reichskanzler Bismarck im 19. Jahrhundert die Rentenversicherung eingeführt hat, sondern das sind Systeme, die stark versicherungsbasiert sind, die am Äquivalenzprinzip oft orientiert sind. Also wenn ich mehr reinzahle, bekomme ich auch mehr raus. Und die auch am Lebenslauf stark orientiert sind. Und das ist in Deutschland ja ganz stark der Fall. Je länger Sie einzahlen, je mehr Sie einzahlen, desto mehr bekommen Sie auch heraus. In anderen Ländern waren Rentensysteme, die Beveridge-Länder, also England, zum Beispiel Irland und so, waren viel stärker immer steuerfinanziert oder hatten dann auch nur eine Grundrente und mehr Betriebsrenten. In einigen Ländern gibt es verpflichtende Betriebsrenten. Das haben wir eben nicht so. Und wie gesagt, man ist dann in so einem Pfad und Menschen richten sich darauf ein mit ihrer Lebensplanung. Und dann kann man nicht einfach plötzlich so ein Rentensystem von einem Tag auf den anderen ändern.
Naja, wir haben ja viele Diskussionen und die sind ja einige Jahrzehnte schon vergangen, seit Herr Blüm sich an dieses Plakat gestellt hat und gesagt hat, die Rente sind sicher.
Es hat sich auch schon ganz viel geändert. Also die große Rentenreform von 2001 hat ja zum Beispiel zu einer Absicherung des Sicherungsniveaus in der gesetzlichen Rente geführt und zu einem Aufbau der sogenannten zweiten und dritten Säule, die allerdings nicht so gelaufen ist, wie Herr Biester sich das damals vorgestellt hat. Trotzdem haben wir seitdem mehr und andere Betriebsrentensysteme. Wir haben auch mehr privates Sparen. Da hat sich ja schon einiges verändert. Wir haben aber auch mehr umverteilende Elemente, zum Beispiel für Frauen eingeführt, die Pflege und Kindererziehung geleistet haben. Und das sind ja auch ganz wichtige gesellschaftliche Aufgaben, die es auch rechtfertigen, sowas aus Steuermitteln teilweise zu bezahlen. Also Mütterrente, sage ich, und sowas. Einiges ist beitragsfinanziert, anderes steuerfinanziert. Aber da ist ja viel durchaus geändert worden.
Riester-Rente, noch so ein Stichwort, um das es heute gehen soll. Die Frage, was können wir noch an Stichpunkten zusammentragen, hat uns Thomas Sambol beantwortet, denn der hat Stimmen der Hörerinnen und Hörer zusammengetragen, die sich für NDR Info interessieren.
Ich glaube, dass der mit voller Rente mit 63 geht, dass das ein marginaler Rentneranteil ist. Weil viele aufgrund der finanziellen Situation auch länger arbeiten, wenn sie das noch können.
63 fände ich super. In Portugal, wo ich herkomme, ist das einfach, es gibt halt keine Rente an sich richtig, sondern ne, man hört einfach auf, wenn man kann. Und wenn man nicht aufhören kann, dann arbeitet man weiter. Aber ja, ich finde, wenn man mit 63 aufhören kann, dann sollte man das auch. Und wenn das im Gesetz so steht, sollte man das nicht ändern. In Frankreich kam das ja auch nicht so gut an jetzt.
Ab Ende 60, Anfang 70 lassen die Kräfte sichtlich nach, spürbar nach. Egal, ob ich jetzt krank bin oder nicht, auch sonst lassen die Kräfte nach. Maximal bis 65. Da sollte absolut eine Grenze sein. Und alles andere finde ich eher ein bisschen verachtend und würdelos.
Ich würde jetzt nicht auf 75 oder sowas hochgehen, weil dann ist das ja nicht mehr gerecht den anderen Leuten gegenüber. Und besonders wir Deutschen leben ja in so einem wohlhabenden Land, da kann man auch das Rentenalter mit 63 vertreten. Weil ich meine, wir haben viel größere Aufgaben und ich finde, deswegen kann man auch sowas bewältigen. Ich hätte damit kein Problem auf jeden Fall, wenn jetzt das Rentenalter von 63 besteht.
Wenn man sagt, 68 wäre die Grenze, dann werden ganz, ganz viele Menschen von vorher aufhören. Und das ist faktisch Rentenminderung. Wenn es nur 70 Euro im Monat sind, das sind dann doch Beträge, die sich bemerkbar machen.
Da haben wir noch mehr Ansätze für die Diskussion heute Abend. Rufen Sie gerne an 08000 441777, die Nummer hier im Studio. Ich will nochmal Laura Poth, die Vorsitzende des DGB Nord, fragen. Frau Poth, Handwerker, Pflegekräfte, das wissen wir alles. Das sind Menschen, die tatsächlich mit 45 Beitragsjahren in Rente gehen können, die ein Leben lang hart gearbeitet haben. Wenn man das gegenüberstellt an Menschen, die beispielsweise Bürojobs haben und so weiter, kann man überhaupt eine Rentenregelung finden, die für alle gelten?
Es gibt ja in Teilen schon unterschiedliche Regelungen, zum Beispiel bei der Polizei, dass die etwas früher gehen, weil da einfach anerkannt...
Das sind ja Beamte auch.
Ja, ja, genau. Das sind Beamte. Aber es gibt ja solche Überlegungen sozusagen. Also es gibt schon Unterschiede, wie belastend ein Beruf ist. Und wenn man sich dazu die Zahlen anguckt, dann sieht man eben, dass genau diejenigen, die besonders hart arbeiten, besonders wenig verdienen und gerade die eben nicht die Regelaltersgrenze überhaupt erreichen. Und ich finde, einer der Hörer hat einen entscheidenden Punkt gesagt. Er hat nämlich gesagt, viele können gar nicht mit 63 gehen, weil die Rente gar nicht ausreicht, um sich das Leben leisten zu können. Und das muss doch unser aller gemeinsamer Anspruch sein, dass am Ende eines Erwerbslebens jeder Mensch wirklich eine Rente hat, die auch zum Leben reicht.
Jens Beusen-Hohgräfe vom Deutschen Institut für Weltwirtschaft. Eine auskömmliche Rente, die für jeden zum Leben reicht. Ist das eine schöne Utopie oder ist das volkswirtschaftlich unmöglich?
Also ich stimme eigentlich dem vollkommen zu. Eigentlich ist es Blödsinn oder es ist nicht sinnvoll, ein Rentensystem, ein Zahlensystem, ein Kennzahlensystem, das muss man auch dazu sagen, wenn die Regel Altersrente mit 65 beziehungsweise demnächst irgendwann 67. Das bedeutet ja nicht, dass jeder mit diesem Alter in die Rente geht, sondern eben es geht um die Abschläge oder die Zuschläge, die dann dazu kommen. Das taucht ja auch schon auf. Scheint mir nicht sinnvoll, dass das sozusagen diese eine Kennziffer und dieses Kennzahlensystem für alle Berufe, für alle Erwerbsbiografien identisch ist. Und das Problem ist natürlich, und das hat, glaube ich, die Frau Klammer sehr gut dargestellt, wir haben eine Fahrtabhängigkeit. Das heißt, wir haben das System jetzt schon mal dahin gewuchtet und jetzt wird es sehr schwer umzusteuern. Eigentlich hätte man schon vor Jahren damit anfangen müssen, die Erwerbsbiografien beziehungsweise auch die Rentenpunktbiografien der Menschen mit den schwierigen Jobs entsprechend besser zu gestalten. Diese Chance hat man vertan, weil man immer getan hätte, als würde das Rentensystem nie in Schieflage geraten. Die Rente ist sicher, das war eben eine freundliche Idee. Zurzeit sieht es ja auch ganz gut aus, aber wenn die Babyboomer nun mal in Rente gehen, dann wird es schwierig. Und kurzfristig dort gegenzusteuern, ist eben eine politisch herausfordernde Aufgabe. Aber da ist eben so allgemeine Lösungen wie die Rente mit 63 für alle oder die doppelte Haltelinie für alle, halte ich dafür komplett kontraproduktiv, weil sie letztlich dann eben allen zugutekommen und nicht denen, die sie es wirklich brauchen. Also ich werde es hoffentlich, also ich sitze am Schreibtisch und ich halte meinen Job so derart geeignet, dass ich es auch noch sehr lange, glaube ich, am Schreibtisch aushalten kann. Ich brauche diese Segnung nicht. Ich bin übrigens der Rentenversicherung versichert, bevor jetzt Fragen aufkommen, Sie sind doch Beamter. Nein, das bin ich nicht. Also von daher, würde es für fair erachten, wenn Menschen in meinem Umfeld entsprechend günstiger aus dem Rentensystem herauskommen würden, als ich selber jetzt herauskomme. So ist es nicht und es ist wahrscheinlich auch schwierig, das umzubauen. Und ehrlich gesagt habe ich dazu noch keine intensive Debatte und noch keinen Vorschlag gehört, der wirklich die Diskussion wert wäre. Und das ist eigentlich sehr schade. Und wir hätten Jahrzehnte Zeit dafür gehabt.
Frau Putt, Herr Beusen-Hohgräfe hat Ihnen 11 Meter hingelegt. Sie können reintreten.
Es geht ja vor, also ich gehe nochmal zurück zu dem Vorschlag von Herrn Spahn. Der hat ja diesen Vorschlag gemacht, weil sozusagen die Annahme besteht, es gibt nicht genug junge Leute, die Renten dann finanzieren. Das heißt, das Ziel muss ja sein, die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. Und da, finde ich, hat Frau Klammer entscheidende Vorschläge gemacht. Sie hat nämlich gesagt, wir haben ganz viel Potenzial, wie wir die Erwerbsbeteiligung stärken können. Wir haben Frauen, die in Teilzeit arbeiten und viele davon würden gern etwas aufstocken, wenn die vernünftige Kinderbetreuung da wäre. Wir haben Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, die ein bisschen Förderung und Beistand brauchen, um wieder in den Arbeitsmarkt reintegriert zu werden. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem haben wir eine Menge junger Menschen, die noch ohne Ausbildung sind. Und ich denke, es braucht viele Maßnahmen, dieses Potenzial zu nutzen, um diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Klaus-Dieter Brink hat uns erreicht aus Pinneberg. Erster Hörer heute Abend. Herr Brink, schönen guten Abend.
Moin. Das R können Sie weglassen beim Nachnamen.
Das mache ich gerne. Herr Brink, was können Sie beitragen zu unserer Diskussion?
Also, erstens will Herr Spahn etwas abschaffen, was es gar nicht gibt. Es gibt die Rente mit 63 abschlagfrei nicht mehr. Und wenn man ehrlich ist, dann sollte man nicht davon reden, dass man die Rente mit 63 abschaffen will, sondern die Rente nach 45 Versicherungsjahren. Und ich finde, da muss man einfach dabei berücksichtigen, da haben Menschen 45 Versicherungsjahre und damit 45 Jahre zum volkswirtschaftlichen Wohlstand beigetragen. Und denen will man jetzt den Eintritt in die Rente verwehren. Und es geht nicht nur um körperliche Arbeit, wie ich immer wieder höre, sondern es geht auch gerade, dass Ältere, die auch, wie der Diskutant vom Weltwirtschaftsinstitut sagte, die durchaus auch Schreibtischarbeit machen, aber die beim technologischen Wandel einfach auch nicht mehr mitkommen und deshalb sich entscheiden, die Rente nach 45 Versicherungsjahren in Anspruch zu nehmen. Und man muss auch dabei berücksichtigen, wer die Rente nach 45 Versicherungsjahren oder besonders langjährig Versicherte, wie es im Rentendeutsch heißt, beansprucht, dessen Rente wird ja auch geringer sein, weil er zahlt 2 Jahre keine Beiträge mehr ein. Das will auch wohl überlegt sein von den Menschen.
Ich gebe Ihre Anregung mal in die Runde. Jens Beusenhoge vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Hat der Bink recht?
Also er hat auf jeden Fall mit der Darstellung recht, dass man 2 Jahre keine Beiträge mehr sammelt, beziehungsweise keine Entgeltpunkte mehr sammelt. Das heißt, wer 2 Jahre früher in Rente geht, auch wenn sie in eine abschlagsfreie Rente geht, geht er mit etwas weniger Rente dann. Das ist vollkommen richtig. Das Problem ist schlicht einfach nur die Frage, wie ist das System finanzierbar? Zurzeit sieht es noch halbwegs ordentlich aus. Wenn wir die demografische Entwicklung angucken, wird es interessant. Und da ist es natürlich schlicht die Frage, wie tariert man das aus? Es wurde schon erwähnt, natürlich können wir zusehen, dass wir die Partizipation, das heißt also die Erwerbsbeteiligung von allen, die jetzt noch nicht dabei sind, sozusagen erhöhen und verstärken. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Rentensystem derzeit so gut dasteht, obwohl wir eigentlich schon einiges an demografischer Veränderung durchlebt haben, hängt ausschließlich damit zusammen, dass das schon zu einem Großteil gelungen ist. Das Rentensystem der 70er Jahre war ein ganz anderes Rentensystem, als wir es heute hatten. Damals gab es sehr viele hinterbliebenen Rente, dort gab es eine sehr niedrige Erwerbsquote. Das hat sich alles verändert und das Rentensystem deutlich stabilisiert. Aber diesen Pfad, den wir jetzt schon einmal gegangen sind, können wir kein zweites Mal gehen. Das heißt, ganz viel von den Spielräumen und Möglichkeiten, das System zu stabilisieren, sind schon verbraucht. Und der demografische Wandel, der vor uns steht, der ist halt erheblich. Und dann ist die Frage, wie bringt man Einnahmen und Ausgaben zusammen? Und das ist zum Schluss eine Frage der Rentenhöhe, beziehungsweise wie lange arbeitet man, wie hoch ist die Rente, beziehungsweise wie hoch ist der Beitragssatz? Und ich befürchte einfach, dass wir nicht drum herum kommen werden, dass wir einen allmählichen Pfad der schlechteren Leistung, der höheren Beitragssätze oder der längeren Lebensarbeitszeit in irgendeiner Form gestalten werden müssen, wenn wir uns ehrlich machen und einfach erkennen, dass es dort Probleme gibt. Ein Hinweis noch, was wird gerne gesagt, Produktivität. Wir müssen nur die Produktivität steigern. In allen Kennzahlen, die das Rentensystem hat, kürzt sich die Produktivität heraus. Lohnersatzquote, das ist Rente und Lohn. Wenn man die beiden durcheinander teilt, dann ist die Produktivität weg. Ähnlich ist es beim Beitragssatz. Das heißt, wenn man natürlich einfach nur sagt, man möchte den Lebensstandard von heute irgendwie festhalten, ja, aber dann haben wir eine dauerhaft sinkende Lohnersatzquote und die Rentnerinnen und Rentner werden dann nicht mehr eben an den Lohnentwicklungen entsprechend teilhaben sollen, wenn das politisch akzeptabel ist, gerne. Aber das ist dann eine andere Debatte. Noch ein Punkt. Wir stehen noch in einer Phase, in der wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren vielleicht erhebliche Probleme haben dürften, Produktivitätszuwächse zu generieren. Wir stehen vor der Dekarbonisierung, wir stehen vor großen Herausforderungen, auch im Alter, das wurde auch schon angesprochen, die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nimmt gegebenenfalls sogar ab. Das heißt, in der alternden Bevölkerung wird eher vielleicht sogar zusätzlich die Produktivität unter Druck setzen. Und von daher würde ich mir da nicht allzu viel Spielräume erhoffen, die da entstehen, sondern ganz im Gegenteil, wir könnten da sogar, und die aktuelle Entwicklung am aktuellen Rand deutet das sehr heftig an, ist vielleicht etwas überzeichnet, aber die Produktivität läuft zurzeit nicht sehr gut. Und von daher, wie gesagt, würde ich da nicht zu viel drauf setzen. Man muss da schon dann die Frage stellen, wie gestalten wir, wie gesagt, nach diesen Punkten Wie viel sollen wir arbeiten, wie viel Rente wollen wir bekommen und wie viele Beiträge sollen gezahlt werden? Das muss austariert werden und das muss sich an die demografischen Realitäten anpassen.
Herr Bing, könnten wir Ihnen weiterhelfen?
Ja, aber ich fand, der Mitdiskutant vom Weltwirtschaftsinstitut hat mehr Fragen gestellt, als er Antworten geben konnte. Ich will noch gerne eins, weil es darum geht, wir brauchen Menschen, die arbeiten. Wer jetzt die Rente mit die für besonders langjährig Versicherte beansprucht, der kann ja weiterarbeiten. Und vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit für ältere Menschen zu sagen, ich will nicht mehr 100% arbeiten, sondern ich will etwas weniger arbeiten, fließend aus dem Arbeitsleben aussteigen. Aber ich habe im Hintergrund meine nach 45 Versicherungsjahren erwirtschaftete, mit Beiträgen erwirtschaftete Rente, die mir das dann auch etwas erleichtert.
Mhm. Gehen wir in die nächste halbe Stunde. Wir haben gleich die Nachrichten. Nur kurz an Sie, Herr Beusen-Hohgräfe, die Frage, tatsächlich arbeiten, wenn man Rentner ist, ist das eine Lösung, die in die Zukunft gedacht werden kann, mit Blick auf die Nachrichten in einer anderthalb Minuten?
Also ganz kurz, ja, das ist eine super Idee. Hilft vielleicht nicht unbedingt per se dem Rentensystem, aber es hilft, glaube ich, uns allen, wenn einfach mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Ist das, glaube ich, für viele toll, für die, die arbeiten, aber auch für die, die was davon haben, die sozusagen diese Arbeit in Anspruch nehmen. Von daher auf jeden Fall, wir müssen flexibler werden und das stärken. Gute Sache.
Einer der Ansätze für die Diskussion in der nächsten halben Stunde nach den Nachrichten um 21 Uhr wollen wir natürlich auch über die Aktienrente sprechen, die jetzt so heftig diskutiert wird, und die Frage, ob eine kapitalgedeckte staatliche Rente möglicherweise ein Weg in die Zukunft sein kann. Nach den Nachrichten um 21 Uhr.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Petra Mittermeier. In der Ukraine sind nach der Zerstörung eines Staudamms laut Innenministerium bereits 24 Dörfer überflutet worden. Tausende Menschen müssen das bedrohte Gebiet verlassen. Auch die Trinkwasserversorgung ist gefährdet. Aus Kiew Andrea Beer.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky machte erneut die russischen Invasoren für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich. Diese hätten in der Nacht den Staudamm gesprengt. Nun gäbe es Probleme für die landwirtschaftliche Produktion und eines riesigen Gebiets, das jetzt ohne Bewässerung sei. Im Moment sei es schwierig abzuschätzen, welche Folgen es für die Umwelt haben werde, so Zelensky. Russland habe eine Bombe gezündet für Umweltschäden, so Zelensky, und sprach von einem echten Ökozid.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall soll weitere Schützenpanzer Marder an die Ukraine liefern. Das Unternehmen erhielt nach eigenen Angaben vom Verteidigungsministerium den Auftrag, mehr als 20 Panzer des Typs für den Transport vorzubereiten. Die Fahrzeuge sollen spätestens Ende Juli in der Ukraine eintreffen. Ein Gericht in Schleswig-Holstein hat 4 Jugendliche schuldig gesprochen, ein 13-jähriges Mädchen misshandelt zu haben. Die 4 angeklagten Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren müssen nun 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und an einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen. Sie hatten die 13-Jährige geschlagen und unter anderem eine Zigarette in ihrem Gesicht ausgedrückt. Aufnahmen davon gab es danach im Internet. Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Trainer verpflichtet. Der Schweizer Gerardo Seoane folgt auf Daniel Farke, den der Fußball-Bundesligist nach einer Saison entlassen hatte. Seoane war zuletzt für Bayer Leverkusen tätig. Die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 83 Jahren in Philadelphia. Mit der Ballade »The Girl from Ipanema« wurde sie Anfang der 1960er Jahre über Nacht zum Superstar. Aus New York, Antje Passenheim.
Die Brasilianerin war damals mit dem Musiker João Gilberto verheiratet, der mit dem amerikanischen Saxophonisten Stan Getz zusammenarbeitete. Die drei tourten zusammen erfolgreich und nahmen mehrere Platten auf. Doch Ende der 1960er Jahre überwarfen sie sich. Die Ehe der Gilbertos zerbrach und Astro zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Bis 2002 veröffentlichte sie jedoch 7 Alben, sie gab aber auch danach noch Konzerte. 2008 erhielt sie einen Latin Grammy für ihr Lebenswerk.
Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland, nachts meist trocken, im südlichen Niedersachsen etwas Regen, Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen heiter, im Norden mehr Wolken, in Niedersachsen ein paar Schauer und einzelne Gewitter, 19 bis 28 Grad, an der Nordsee kühler. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Die Redezeit auf NDR Info. Wir wollen über die Rente sprechen heute. Rente mit 63. Rente mit 63 abschaffen, wie Jens Spahn von der CDU es gefordert hat. Das Ganze beibehalten. Rente mit 65. Länger arbeiten bis 70 womöglich. All die Themen, die sich daran anschließen werden. Ich stelle Ihnen kurz unsere Expertinnen und Experten im Studio noch einmal vor. Wir haben Laura Poth, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nord, hier im Studio. Wir haben Dr. Jens Beusen-Hohgrefe, den stellvertretenden Direktor im Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft und zugeschaltet ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen Professor Dr. Ute Klammer, geschäftsführende Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg-Essen, die auch in Rentenfragen zum Beispiel die Bundesregierung mit berät. Und am Telefon Jochen Meissner aus Ellerbeck, der uns erreicht hat, der die 08000441777 gewählt hat. Herr Meissner, guten Abend.
Ja, schönen Abend, Herr Busch, schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich wollte mich zu dem bisherigen Stand der Diskussion gerne äußern und mitteilen, dass ich eben halt den Eindruck habe, dass die Diskussion sehr verengt ist. Wir haben schon mehrfach die Diskussion gehabt, oder das heißt wir also auch in der Politik, dass die Beteiligung an den Einzahlungen, was die Rentenansprüche angeht, auch ausgedehnt werden sollte auf Beamte und Selbstständige, was in anderen Ländern übrigens auch stattfindet. Das würde einen erheblichen Anteil bringen, weil Beamte und Selbstständige machen ungefähr, würde man sagen, 20-25% aller Berufstätigen aus. Wir haben die Diskussion gehabt, dass Leistungen aus der Rentenversicherung gezahlt werden müssen, die eigentlich, das ist auch vorhin schon mal angesprochen, aus Steuermitteln kommen müssten. Es gibt natürlich auch einen Steuerbeitrag des Staates bei der Rentenversicherung. Also auch zum Beispiel, was Familienleistungen angeht oder auch Pflegeleistungen, Anerkennung von Pflegeleistungen, was gut ist, aber was eben halt auch dann einem Sozialversicherungsbereich zugeordnet worden ist, der da eigentlich nicht herkommt. Und wir müssen auch ganz klar sehen, dass es große Unterschiede gibt in der Behandlung, auch gerade wenn Herr Spahn sagt, okay, also ich setze mich für die Rente mit 63, was ja nicht stimmt, was Herr Bink sehr deutlich auch und ganz klar ausdifferenziert hat. Es geht gar nicht darum, dass das die Rente mit 63 ist, sondern dass Arbeitnehmer, die eben halt, oder Arbeiter, die 45 eingezahlt haben, dass die eben halt auch dann in Renten, den normalen Rentenanspruch sozusagen einlösen können. So, wenn Herr Spahn 4 Jahre im Bundestag ist, hat er eine Garantierentenleistung von 1.000 Euro. Wenn er 2 Legislaturjahre im Bundestag ist, hat er 2.000 Euro. Wenn ich 40 Jahre im Arbeitnehmerleben bin und 48% meines oder im als Arbeiter bin, meines letzten Nettolohns bekomme, bekomme ich im Durchschnitt 1200 Euro. Und ich muss darauf noch Steuern bezahlen, weil durch die geniale, also in Anführungsstrichen geniale oder auch notwendige, notdürftige Regelung, eben halt, dass die Rentenversicherungsleistung oder die Beitragsleistung dann halt von der Steuer abgesetzt werden könnten. Im Vorwege kommen da letztendlich ungefähr 1050 Euro raus. Wenn ich mit 1050 Euro rausgehe nach 45 Jahren, kann ich damit nicht überleben. Ich liege unter dem Durchschnitt der Grundsicherung und das kann nicht sein. Also jetzt nochmal ganz klar, die Diskussion läuft zu schmal für mich, die läuft nicht weit gefächert für mich. Wir haben die Diskussion alle schon gehabt, das kann nicht sein, was vorhin gesagt worden ist. Ja, es gibt keine Ideen und keine Lösungen. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Länder, die in der Richtung sehr viel offener sind, sehr viel weiter sind, sehr viel besser aufgestellt sind. Und es geht auch nicht darum, was Norbert Blümer gesagt hat, die Renten sind sicher. Das ging für die Arbeitnehmer und für die Angestellten und Arbeiter. Es geht darum, wirklich den Blick zu weiten und das auch wirklich alles einzubeziehen. Vielen Dank.
Herr Meissner, ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Da passt dazu, was uns beispielsweise Thomas Dreilich geschrieben hat aus Hamburg, der uns eine Frage in die Runde gestellt hat, nämlich per Mail hat er uns erreicht unter ndr.de. Es wurde oft hochgerechnet, schreibt Thomas Dreilich, dass es dem Rentensystem viel helfen würde, wenn das Pensionssystem der Beamten aufgelöst und mit eingerechnet würde. Gilt das noch? Ähnliche Argumentation Olaf Bremer aus Halstenbek, der schreibt, ich wünsche mir, dass ähnlich wie in der Schweiz alle in die Rentenkasse zahlen müssten, unabhängig vom Einkommen oder von der Art des Einkommens, wie Dividenden, Mieten und so weiter. Dann könnten auch alle Menschen eine würdige Rente beziehen. Ich glaube, wir haben den Punkt verstanden. Ich gebe das mal in unsere Runde. Fragen wir Flora Poth, DGB-Vorsitzende Nord. Ich frage gar nicht, was man als DGB-Chefin für eine Rente bekommt. Aber ist das ein Ansatz? Müssen wir das System breiter aufstellen?
Ich denke ja. Aber ohne uns gegeneinander auszuspielen und ohne die Keule rauszuholen, das würde ich doch gerne nochmal betonen. Ich denke aber, da sind jetzt schon viele richtige Sätze gefallen, denn es gibt eine große Anzahl an sogenannten Minijobberinnen und Minijobbern und unter ihnen besonders viele Frauen. Und die fallen aus allen Sicherungssystemen raus sozusagen. Da wird gar nicht eingezahlt. Und die fallen natürlich am Ende, wenn sie ins Alter kommen, komplett in die Altersarmut. Und genau da muss zum Beispiel gegengesteuert werden.
Eine Frage des Systems oder eine Frage der Frauen?
Eine Frage des Systems. Das möchte ich hier nochmal ganz stark betonen. Denn oft, ja, das ist eine Frage des Systems und da muss rangegangen werden. Jeder Job muss so sein, dass am Ende eine Rente steht, von der das Leben bezahlbar ist.
Professor Dr. Ute Klammer, Frau Klammer, das, was Jochen Meißner angeregt hat, eine Rente für alle sozusagen, Pension, Rente in einen großen Topf zusammenwerfen, als Bürgerrente oder wie immer, unter welchem Begriff wir das auch diskutiert haben möchten, ist das realistisch?
Also ich selber, und ich spreche jetzt für mich, ich spreche nicht für den Sozialbeirat, dessen stellvertretende Vorsitzende ich bin und andere Gremien, sondern für mich. Ich habe große Sympathien dafür und in der Tat sehen wir, dass andere Länder das auch gemacht haben, dass sie ihre Systeme weiter ausgedehnt haben. Herr Meißner war es, glaube ich, also er sprach gerade zwei große Gruppen an, die sehr unterschiedlich sind. Einmal die Selbstständigen und dann die Beamten. Wenn wir jetzt auf die Selbstständigen sehen, da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Wir haben natürlich die klassischen Selbstständigen, die sind gut gesichert in den verkammerten Systemen, in ihren eigenen, wenn man Rechtsanwalt ist oder Ärztin oder so. Aber wir haben sehr viele auch neue Selbstständige, prekäre Selbstständige und wir wissen, dass das oft eine Phase im Lebenslauf ist, aus der man dann aber auch nicht mehr rauskommt. Und das sind die, die sehr stark von Altersarmut betroffen sind. Da würde eine Einbeziehung in die Rentenversicherung oder überhaupt eine Versicherungspflicht in höchstem Maße sinnvoll sein, auch für die Gesellschaft, dass solche Menschen dann nicht in Altersarmut landen und dann auch vielleicht anderweitig unterstützt werden müssen. Da werden natürlich auch wieder Ansprüche generiert. Also da wird erst eingezahlt, aber natürlich kommen später auch mehr Ansprüche. Aber das ist hoch sinnvoll und das ist ja auch Teil des gegenwärtigen Koalitionsvertrags. Es war auch schon Teil des letzten Koalitionsvertrags. Und das ist jetzt, ich hoffe, dass das in dieser Legislaturperiode wirklich noch angepackt wird. Jetzt kommt der Rentenpakt 2 und dann ist das eigentlich das große rentenpolitische Thema, was noch im Koalitionsvertrag steht und was angegangen werden sollte. Auch, weil es den Schutz der Betroffenen betrifft. Und da haben sich auch die Lager inzwischen verschoben. Also da lässt sich jetzt mehr machen, glaube ich, als vor ein paar Jahren. Die Beamten, ich bin Beamtin, das ist man nun als Professorin in Deutschland in der Regel. Aber ich muss sagen, wir haben natürlich ein recht privilegiertes System. Früher wurde gesagt, okay, das ist aufgeschobenes Erwerbseinkommen. Dafür verdienen Gleichgebildete vorher im Erwerbsleben vielleicht mehr und dafür bekommen die Beamten dann eben vielleicht weniger Einkommen, später mehr Pension. Wie auch immer, das kann man sich ansehen. Aber es haben andere Länder wie Österreich tatsächlich geschafft, die auch stärker einzubeziehen. Da muss man natürlich Bestandsschutz wahren, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt könnte man das ja auch umstellen. Ich bin auch dafür, die Krankenversicherung in dieser Weise völlig neu zu organisieren und zu sagen, wir brauchen einen Grundlagenschutz, eine Grundsicherung in der gesetzlichen Krankenkasse für alle. Und dann können bitteschön alle, die sich privat versichern wollen und einen besseren Schutz haben, das gerne noch als zweite Säule obendrauf tun. Aber das brauchen wir wirklich, um auch bestimmte Risikogruppen besser zu sichern und andererseits das System finanziell zu stabilisieren. Darf ich noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist, die eigentlich in unsere Diskussion eben noch eingreift? Die Rente mit 63. Eigentlich verbirgt sich ein Problem dahinter, was wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben. Nämlich, wer Wer 45 Jahre erwerbstätig ist, hat in der Regel früh angefangen, einfach zu arbeiten. Das sind nicht die Akademiker. Und das sind die Menschen, die früh versterben. Die haben einfach eine sehr viel niedrigere Lebenserwartung als jetzt Akademiker zum Beispiel. Und mit jedem Jahr Rentenzugangserhöhung kriegen wir eine stärkere Schieflage. Und es gibt eine Umverteilung hin von den schwächeren Erwerbsbiografien, Menschen mit geringerer Bildung, zu denen, die ohnehin schon besser verdienen, bessere Rentenansprüche haben. Das liegt einfach an der verbleibenden Lebenserwartung. Und das ist in höchstem Grade sozial unfair. Und da müssen wir was machen. Ich hätte auch ein paar Ideen, die will ich jetzt nicht ausführen. Aber da müssen wir, diese Schieflage müssen wir einfach stärker angehen. Und da will ich gerne etwas noch aufgreifen, was zu meiner Überraschung Herr Beusen-Hochhilfe eben schon mal so nebenbei gesagt hat. Nämlich wir müssen die schlechten Erwerbsbiografien einfach stärken, indem wir zum Beispiel über flexible Anwartschaften oder was es da für Ideen gibt, die Leute mit geringen Ansprüchen und geringen Löhnen, dass wir das einfach die Beiträge höher bewerten. Und das wird in anderen Ländern auch teilweise so gemacht. Ein Stückchen weit weg vom Äquivalenz Prinzip, was wir immer so hochhalten in Deutschland. Und das wäre ein wichtiger Beitrag, um Menschen mit kürzerer Lebenserwartung und schlechteren Erwerbsbiografien in der Rente besser zu schützen.
Jochen Meißner aus Ellebeck, gehen Sie mit der Argumentation beispielsweise von Frau Dr. Klammer?
Auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr gut und finde ich auch nochmal im Grunde eine Bestätigung für das, was ich vorhin auch gesagt habe.
Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute. Ich will noch einmal Jens Beusen-Hochhilfe ansprechen und ihn fragen nach der Reformierbarkeit des gesamten Systems. Wir haben es eben die Ansätze gehabt, Pensionen, Renten in einen Topf, nicht so starke eher fördern. Sehen Sie eine Möglichkeit dafür, dass man da weiterkommt?
Also kurzfristig es wurde schon angesprochen, Bestandsschutz. Also das heißt, man wird sicherlich nicht Selbstständige und Beamte jetzt komplett in das Rentensystem kriegen. Das ist auch dieses Stichwort Fahrtabhängigkeit. Also wir sind da einfach ein bisschen gefangen. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht langfristig, halte ich es übrigens für die Stabilität des Rentenversicherungssystems, solange das Äquivalenzprinzip beibehalten wird, auch überhaupt nicht für sinnvoll. Das hat Frau Klammer ja gerade erläutert. Die typischerweise die Bezieher hoher Einkommen haben in der Tendenz eine höhere Lebenserwartung. Und das würde das System sogar schwächen. Das heißt also, wenn man langfristig gesehen wäre, das Einbeziehen von Gutverdienern, von Beamtinnen und Beamten, wahrscheinlich sogar bei Beibehaltung oder Beibehaltung des Äquivalenzprinzips sogar unterm Strich eine ungünstige Nachricht für die, um die es uns eigentlich wahrscheinlich geht in dieser Debatte. Und deswegen ist das Einzige, was es hilft, ist, wenn man jetzt sozusagen die jungen Beamtinnen und Beamten und die Neuen, die dazukommen, wenn man die noch 40 Jahre Erwerbsbiografie vor sich haben, wenn man die jetzt sofort ins System reinholte, ja, das wird ein bisschen Luft geben, aber das ist dann wirklich nur eine Sache für den Übergang, das ist nicht, um das System dauerhaft zu stabilisieren. Von daher sehe ich da relativ wenig um wirklich, also sozusagen, neudeutsch würde man sagen, das Silver Bullet würde ich darin nicht erkennen. Und es ist immer so ein bisschen so eine Sache, wann kriegt man sozusagen die Quittung dafür, dass man neue Anspruchsberechtigte dazu geholt hat.
Hannes Albers aus Usedom, schönen guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Herr Albers, was können Sie beitragen zu unserer Diskussion?
Ich glaube, die Rente ist ein weites Feld und ich bin so eine Art Sonderfall. Ich bin 85 Jahre alt, ich bin Kunsthändler und gehe jeden Tag noch 2 bis 3, 4 Stunden ins Büro, habe meine Freude da, bin relativ gesund und bin insgesamt zufrieden.
Das ist schön, herzlichen Glückwunsch dafür. Wie sind Sie versichert? Privat? Wie sind Sie, was Ihre Rente angeht?
Privat versichert, aber zwischendurch habe ich dann Privatversicherung aufgelöst, damit meine Galerie am Leben geblieben ist.
Mhm. Und wie haben Sie Ihre Rente organisiert?
Meine Rente ist nicht sonderlich positiv organisiert. Ich war ursprünglich Journalist und habe 5 Ausbildungsjahre, die mir angerechnet waren. Und die Rente ist natürlich entsprechend seltsam gering. Aber ich bin noch aktiv und ernähre mich durch aktive Arbeit als Kunsthändler.
Mhm. Aus Ihrer Sicht ist Rente fair organisiert in diesem Land zurzeit?
Ich glaube, das ist ein weites Feld und Rente ist nie richtig organisiert, weil sie immer ungerecht ist. Und da ist vieles renovierungsbedürftig und müsste verbessert werden. Aber das ist nicht mehr mein Problem mit 85 Jahren, weil ich eigentlich schon auf dem absteigenden Ast bin, aber trotzdem noch zufrieden bin und gern lebe.
Herr Albers, alle Gesundheit wünsche ich Ihnen. Schönen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute. Uwe Renk hat sich gemeldet, hat die 08044-1777 gewählt aus Hannover. Herr Renk, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte mich auch beteiligen an der Runde. Und ich bin selber auch inzwischen Rentner und kann nur sagen, das ist eine wunderschöne Errungenschaft, die wir sozusagen in Deutschland haben, dass das überhaupt möglich ist. Und ich wünsche mir einfach, dass unsere Politiker etwas mehr Empathie entwickeln. Denn die betrifft es ja meistens nicht, wenn Renten gekürzt werden. Ja. Also sprich, Herr Spahn macht sich ja Gedanken, aber Empathie hat er nicht entwickelt, leider nicht. Ja. Er weiß gar nicht, wie sich die Menschen fühlen, wenn auf einmal der Rentenbescheid kommt. Da steht drauf, sie kriegen eine Rente von 900 Euro.
Wie haben Sie Ihre Rente organisiert?
Ich habe sie teilweise selber nochmal nachgezahlt. Ich hatte ein bisschen Geld gespart, dass ich die Rente erhöhen konnte. Diesen Ausgleich von 63 bis 65. Und ich habe, wenn Sie so wollen, 47 Jahre gearbeitet.
Mhm. Und Sie sind mit 63, Sie sind mit 63 dann in Rente?
Ja, weil ich schwerbehindert bin. Mhm. Ne? Das ging.
Ja.
Aber natürlich auch mit Rentenabzug.
Ein Missverständnis aufräumen.
Jens Beusen-Hugriffe vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Ein Missverständnis.
So komisch ist, wenn man die, also es ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm, aber wenn man die Bedingungen für die nachkommenden Rentner verschlechtert, verbessert sich die Situation der Bestandsrentner. So ist das Rentensystem angelegt. Das ist in der Rentenanpassungsformel, wie sie derzeit gilt, zwangsläufig der Fall. Von daher sozusagen ist es so ein bisschen komisch. Ich kann das nachvollziehen, das ist auch ein bisschen seltsam. Aber eigentlich, wenn der Vorschlag von Herrn Spahn ist eigentlich ein Vorschlag zugunsten aller, die jetzt in Rente sind.
Herr Renk, fühlen Sie sich bevorteilt?
Bevorteilt fühle ich mich nicht.
Weil einfach den zukünftigen Rentner bekommt weniger Geld. Und das im Rentensystem ist dann mehr Geld zur Verfügung. Und das wird laut Rentenanpassungsformel einfach auf die Beitragszahler und Bestandsrentner verteilt.
Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Nur ist es so, Sie denken aber immer, wenn man in Rente geht, dass man reich ist oder dass man wirklich was davon...
Nein, darum geht es ja gar nicht. Es ist ja nur, wie gesagt, Ihnen hilft es nichts, wenn noch mehr Rentner nachkommen. Also wenn Sie jetzt einfach nur an Ihr eigenes Portemonnaie denken, ist der Vorschlag von Herrn Spahn sogar günstig für Sie. Das, wie gesagt, klingt komisch, aber so ist die Rentenanpassungsformel ist unerbittlich.
Also man denkt ja nicht nur an sein eigenes Portemonnaie, so ist es ja nun nicht. Also Fakt ist auf jeden Fall, alle diese Ansätze, sage ich mal, sind ja nicht zu Ende gedacht. Und sie können ja auch jederzeit in irgendeiner Form wieder zurückgenommen werden. Denn es ist so, als ich angefangen habe zu arbeiten, da haben die Leute noch vielleicht 60-70% Rente bekommen. Jetzt sind wir bei 48% des letzten Nettoeinkommens. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht anders organisiert. Verstehen Sie, was ich meine? Man ist ja dem System eigentlich ausgeliefert.
Vollkommen richtig, wir haben ein Zwangssparsystem.
Und das ist ein Problem. Das heißt, das ist so ähnlich wie eine Wetterkatastrophe. Ja, wie soll man sich darauf vorbereiten? Ne? Also wenn man privat nicht in der Lage ist zu sparen, sieht man ehrlich gesagt ganz schön alt aus.
Ganz interessanter Ansatz, Herr Renk. Wann haben Sie angefangen, sich um Ihre Rente zu kümmern, sozusagen bewusst darauf einzugehen?
Ja, Sie werden lachen, ganz früh, also vor 10 Jahren eigentlich schon, weil ich da schon meine Arbeitszeit gekürzt habe aus gesundheitlichen Gründen.
Mhm. Nun sind in Rentendimensionen gedacht 10 Jahre nicht allzu viel, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, weil mit 50 habe ich angefangen, darüber nachzudenken und dann habe ich mich natürlich dementsprechend, sag mal, eingerichtet. Ich hatte die Möglichkeit dazu, weil ich auch gearbeitet habe.
Grundsätzlich die Diskussion, die wir immer führen, Herr Renke, als Abschlussfrage an Sie. Renten müssen länger erarbeitet werden, längere Lebensarbeitszeit. Wenn Sie sowas hören, was denken Sie dann?
Ja, dann sage ich einfach mal Gott sei Dank, dass ich es nicht mehr muss.
Vielen Dank, dass
da
Sie
bin ich total egoistisch.
Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute Abend. Martin Paproth aus Flensburg hat uns erreicht. Herr Paproth, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Alles nur Männer heute Abend in der Runde. Warum ist das eigentlich so? Was können Sie beitragen?
Ich bin mit 4 Schwestern aufgewachsen. Warum die nicht anrufen, weiß ich nicht. Ich tue es jetzt mal für mich. Es klang ja schon mal die Frage an, seit wann das Problem überhaupt sichtbar geworden ist, um zu sehen, warum wir heute auch in dieser Situation sind. Und dazu ein Erlebnis aus meiner Jugend. Während meiner Lehrzeit, so von 1976 bis 1979, hat einer unserer Ausbilder in der Lehrlingsgruppe, das war damals noch bei AEG in Berlin, das gab es noch, eine klare Ansage gemacht. Der hat gesagt, und zwar vor der ganzen Gruppe, legt euch während eurer Lebensarbeitszeit privat was zur Seite. Wenn ihr nämlich mal in Rente geht, dann wird das Geld, was ihr aus der Rente wieder rauskommt, nicht reichen, um davon leben zu können. Hm. Die Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe, ist, wenn so ein alter Schlossermeister, geschätzt Jahrgang 1920, gesehen und gewusst hat, dann haben es alle gewusst, dann haben es alle wissen können oder die verantwortlichen Leute hätten es auch, haben es auch wissen müssen. Und daraus schließe ich jetzt wieder, wenn sich nichts geändert hat, der Wähler ist verantwortlich. Denn es hat nicht einmal und nicht zweimal, sondern dutzendmal bei den Wahlen falsche Mehrheiten gegeben, um zu Änderungen zu kommen. Politiker, die diese Herausforderung im sozialen Netz, und das meine ich jetzt auch mal die Rentenversicherung, nicht nur die Rentenversicherung, auch die Krankenversicherung, angehen wollten, die sind systematisch abgewählt worden. Immer wieder.
Das gebe ich mal in unsere, Herr Pappold, vielen Dank, ich habe das, glaube ich, verstanden. Ich gebe das mal in unsere Runde. Fangen wir an mit Frau Poth, DGB Nord, die Vorsitzende. Stimmt das, wir haben da ein Problem verschleppt, wie Herr Pappold sagt, über viele Jahrzehnte schon?
Ja, es geht über viele Jahrzehnte schon darum, wird die Rente ausreichen? Oder es wird auch oft, oder dafür möchte ich auch ganz gerne warnen, dass die gesetzliche Rente so schlecht geredet wird. Die ist nämlich ganz wichtig und dieses ganze hin zu spart in private Anleihen, spart in ja, irgendwelche anderen Pötte, wem hilft denn das? Davon profitiert die Finanzindustrie und deshalb möchte ich noch mal eine Lanze brechen für unsere gesetzliche. Und ich habe mir die aktuellen Zahlen auch nochmal angeguckt. Die Rentenversicherung, die steht finanziell sogar sehr gut da. Der Beitragssatz ist so niedrig wie seit Jahren nicht. Und auch der Bundeszuschuss, den hatten Sie ganz am Anfang in Ihrem Eingangsstatement benannt, der ist keineswegs explodiert. Der ist mit 23% an den Einnahmen.
Aber es sind genau 112 Milliarden Euro, unfassbare Summen.
Aber es sind immer noch 42 Milliarden, also es sind aber genauso wie vor 20 Jahren. Das ist ja, da gab es überhaupt keine Veränderung. Das heißt, das sieht ganz gut aus. Und ich denke, nur ein Grund, die gesetzliche Rente so schlecht zu reden, ist, die Lohnkosten zu drücken, damit die Unternehmen größere Profite erzielen können. Und deshalb halte ich es für falsch, den Druck auf Beschäftigte auszuüben, in private Rentenversicherungen ja, auszuüben.
Frau Professor Klammer, macht Martin Pappold einen Punkt, wenn er sagt, hier wurde was verschleppt?
Ja, wir haben das ja schon versucht, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Also verschleppt würde ich so nicht sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass insgesamt das Bewusstsein, dass man früh anfangen muss, auch noch zusätzlich etwas fürs Alter zu tun, obwohl, wie ich ja schon betont habe, die gesetzliche Rente immer noch ein ganz wichtiger Pfeiler ist und auch bleiben wird. Das ist nicht groß genug. Also ich erlebe das auch bei Studierenden, bei jungen Leuten, die wissen irgendwie, wir müssten ja was tun, aber dann wissen sie nicht, wo kann ich mich beraten lassen, was soll ich tun, und dann verschieben sie es immer weiter. Und in den jährlichen Alterssicherungsberichten und Rentenversicherungsberichten wird immer so getan, als würden alle Personen tatsächlich 4% ihres Einkommens privat sparen, wie es mal für Riester vorgesehen wird. Und daraus berechnet sich so das Versorgungsniveau. Und das ist ja mitnichten der Fall, weil viele viel zu spät anfangen oder das auch nicht für so wichtig in bestimmten Lebensphasen ansehen. Und da müssen wir einfach andere Bewusstseinsbildung auf jeden Fall betreiben. Ich wollte aber noch mal was anderes sagen, damit nicht hier die Hörer und Hörerinnen mit einem falschen Eindruck aus dieser Sendung gehen. Es ist jetzt mehrfach gesagt worden, das Rentenniveau würde 48% des letzten Einkommens betreffen. Das ist gar nicht, das ist ganz falsch. Also das Rentenniveau ist das Verhältnis der sogenannten Standardrente zum Durchschnittsverdienst aller Versicherten. Und wie viel man individuell bekommt, das hängt ja vom eigenen Versicherungsverlauf ab. Und in der Regel ist das eben weniger. Nur wer jetzt 45 Jahre immer im Durchschnitt der Versicherten verdient hat, bekommt diese Standardrente. Also wer viel kürzer eingezahlt hat, bekommt auch wesentlich weniger. Also vielleicht nochmal als Warnung, dass man nicht sich darauf verlässt, 48% immerhin bekomme ich aus der gesetzlichen Rente.
Vielen Dank für diese Warnung. Vielen Dank an Martin Paproth, dass er sich beteiligt hat an die Diskussion. Ich will noch eine Mail vorlesen, die uns weiterbringt. Und auch, ich hatte eigentlich es vor, schon in dieser halben Stunde mit Ihnen zu diskutieren, ist das Thema Aktienrente. Justus aus Lübeck, ein Schüler, hat uns eine Mail geschrieben und dort gesagt, ich bin aktuell Schüler. Und mein Vorschlag wäre, dass wir alle mehr Selbstverantwortung übernehmen sollten, indem Arbeitnehmer mehr selbst vorsorgen durch Mithilfe der Kapitalmärkte, wie in einigen skandinavischen Ländern. Das, was die Ampel aktuell veranstaltet, also das sogenannte Generationenkapital, das ist so, wie der FDP-Finanzminister die Aktienrente nennt, ist das nur ein kleinster gemeinsamer Nenner und ändert eigentlich nichts, schreibt uns Justus aus Lübeck, ein Schüler. Aktienrente, Stichwort, bringt uns dann in die nächste halbe Stunde. Jens Beusen-Hohgräfe, ist das ein unvermeidbarer Baustein, den wir demnächst mehr mit beachten müssen?
Es ist sicherlich ein Baustein, den wir nutzen könnten. Wir hätten ihn halt schon früher als zusätzliche Säule errichten sollen. Deswegen, das sind die Versäumnisse, die in der vorigen, der vorgelegenen Gesprächsrunde dran waren, weil das Rentensystem auf die Erwerbsbiografien besser abstimmen sollen. Man hätte eine Teilkapitaldeckung einrichten sollen, dann wäre man sicherlich besser durch die Probleme und Herausforderungen gekommen, die auf uns zukommen. Jetzt ist es tatsächlich ein bisschen spät. Jetzt wird es nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich halte allerdings den Vorschlag, dass tatsächlich auch eine zusätzliche Staatsverschuldung einzugehen, um einen Aktienfonds zu erwerben, halte ich für einen durchaus gangbaren und sinnvollen Weg. Der Punkt ist schlicht, durch Aktien kann man in den Einkommen der gesamten Welt partizipieren und nicht die gesamte Welt hat eine entsprechende demografische Lage wie Deutschland. Durch die umlagefinanzierte Rente kann man nur an den Einkommen in Deutschland partizipieren. Das ist dann für mich meines Erachtens relativ eindeutig, dass Aktien da schon Vorteile bieten können. Wie gesagt, wir werden es jetzt nicht mehr umbauen, wir werden das Ruder nicht mehr rumreißen, es kommt zu spät.
Interessanter Ansatz für die Diskussion in der nächsten halben Stunde. Da soll es vor allen Dingen auch um eines gehen, nämlich eine Form von Generationenkonflikt möglicherweise. Die Boomer-Generation geht in Rente. Das sind diejenigen, die jetzt beanspruchen. Aber es gibt eben nur viele, es gibt nur wenige, die einigermaßen dann in deren Kassen, in die Rentenkassen, die von den Boomern beansprucht werden, einzahlen können. Auf der anderen Seite wächst eine Generation heran, die Work-Life-Balance beispielsweise in den Mittelpunkt ihres Lebens denkt. Und das bedeutet natürlich auch gegebenenfalls weniger Einnahmen bedeuten dann weniger fürs Rentensystem. Darum soll es gehen in der nächsten halben Stunde. Was bedeutet das für die Sozialsysteme im Allgemeinen und die Renten im Besonderen? Der nächste Schwerpunkt nach den Nachrichten jetzt.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Petra Mittermeier. Bundeskanzler Scholz hat entsetzt und besorgt auf die Zerstörung des Staudamms in der Ukraine reagiert. Scholz sprach in dem Zusammenhang von einer neuen Dimension in dem Krieg, vermied aber eine eindeutige Schuldzuweisung an die Adresse Russlands. Allerdings wies er beim WDR-Europa-Forum auf Anzeichen für eine russische Verantwortung hin.
Das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind.
Für Außenministerin Baerbock ist Russland verantwortlich für den Staudammbruch. Sie nennt die Situation dramatisch.
Mit dem Angriff auf dem Kachowka-Damm wird ein ziviler Staudamm in der Nähe eines Kernkraftwerkes als Kriegswaffe missbraucht und damit bewusst mit dem Leben von wahnsinnig vielen Menschen in der Region gespielt.
Nach der Zerstörung des Staudamms sind laut ukrainischem Innenministerium bereits 24 Dörfer überflutet worden. Tausende Menschen müssen das bedrohte Gebiet verlassen. Auch die Trinkwasserversorgung ist gefährdet. Verteidigungsminister Pistorius will Indien künftig als strategischen Partner behandeln, nach dem Vorbild Australiens und Japans. Der SPD-Politiker sagte in Neu-Delhi nach Gesprächen mit seinem indischen Kollegen Singh, Ziel sei es, Rüstungskooperationen zu erleichtern. Pistorius zufolge zeigte Indien großes Interesse an einer Lieferung von 6 U-Booten aus Deutschland. Bundesumweltministerin Lemke hat Polen aufgefordert, mehr gegen eingeleitetes Salz in der Oder zu unternehmen. Auf einer Konferenz zum Schutz des Flusses im brandenburgischen Schwedt äußerte die Grünen-Politikerin die Sorge, dass sich sonst das Fischsterben des vergangenen Jahres wiederholen könnte. Von polnischer Seite hieß es, die Salzeinleitungen stimmten mit europäischen Vorschriften überein. Radikale Lösungen seien aus wirtschaftlichen Gründen nicht ohne weiteres umsetzbar. Im Prozess um den Überfall auf eine 13-Jährige im schleswig-holsteinischen Heide hat das Amtsgericht Meldorf 4 Mädchen verwarnt. Sie müssen alle jeweils 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und als Gruppe ein Antigewalt- und Opferempathietraining absolvieren. Aus Heide Carsten Rauterberg.
Die 4 Mädchen sollen die 13-Jährige laut Anklage am helllichten Tag in der Nähe des Heider Bahnhofes über einen längeren Zeitraum festgehalten, gequält und geschlagen haben. Laut den Ermittlungen haben sie das Mädchen unter anderem mit Cola übergossen, ihr die Haare angesenkt und ihr eine Zigarette im Gesicht ausgedrückt. Einige der Taten sollen sie gefilmt und ins Netz gestellt haben. In der heutigen Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht haben die 4 Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren diese Taten gestanden. Die Angeklagten sind laut einer Gerichtssprecherin nicht vorbestraft. Sie alle hatten sich auch schon vor dem Prozess bei dem Opfer entschuldigt.
Das Wetter in Norddeutschland, nachts meist trocken, im südlichen Niedersachsen etwas Regen, Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen heiter, im Norden mehr Wolken, in Niedersachsen ein paar Schauer und einzelne Gewitter, 19 bis 28 Grad, an der Nordsee kühler. Und das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Die Redezeit auf NDR Info zur Frage der Rente in Deutschland. Welche Zukunft hat sie? Wie kann sie weiterentwickelt werden? Darum geht es seit einer Stunde. Darum wird es auch gehen in der letzten halben Stunde dieser Sendung. Und wir haben eben schon das Stichwort geliefert, Work-Life-Balance, in aller Munde in diesen Monaten. Was bedeutet das für ein System, wenn immer mehr Menschen darauf achten, dass sie nicht zu viel arbeiten, dass möglicherweise auch noch etwas zum Leben überbleibt? Was heißt das am Ende des Lebens? Was bleibt davon? Ich stelle die Frage an Dr. Ute Klammer, die geschäftsführende Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg-Essen. Frau Professor Klammer, Work-Life-Balance und Ihre Studenten, was erleben Sie da?
Ich würde sagen, wir haben es mit einem Wandel der Auffassung des Werts von Arbeit und der Bedeutung von Erwerbsarbeit für das eigene Leben zu tun, den ich durchaus in Verbindung auch mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie bringen würde, aber auch mit der Diskussion um Umweltschäden, Last Generation, Fridays for Future und der Frage, was ist denn überhaupt los in 50 Jahren? Wissen wir überhaupt noch, ob wir da noch eine lebenswerte Zukunft haben? Und was ich beobachte, und nicht nur ich, ist, dass sich viele junge Menschen auch noch mal Gedanken gemacht haben, wie will ich eigentlich arbeiten und leben, und vielleicht so eine Art neuer verzweifelter Hedonismus sich hier Bahn bricht, wo so die Haltung da ist, also jetzt muss ich das Leben genießen und vielleicht nicht nur immer alles wie mein Vater, mein Großvater, vielleicht auch meine Mutter in Erwerbsarbeit investieren, sondern reisen, an verschiedenen Orten sein, nur nicht Vollzeit arbeiten, sondern vielleicht andere Hobbys noch machen. Und das, was wir selber immer zum Beispiel aus der Gleichstellungsforschung propagiert haben, wir brauchen atmende Lebensläufe, da muss man mal mehr arbeiten, um dann, wenn zum Beispiel kleine Kinder da sind oder Pflegebedürftige, auch mal einen Schritt zurücktreten zu können. Aber das wird nicht mehr funktionieren, wenn junge Leute von Anfang an sagen, ich will aber nur 80% oder 60% erwerbstätig sein. Dann kann man natürlich da auch keine Rücklagen aufbauen für spätere Lebensphasen. Und wenn man dann nochmal arbeitslos wird oder vielleicht kleine Kinder hat, dann wird es eng. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Finanzierung der Rentenversicherung hier Schaden leiden kann. Ein anderer Trend ist hybride Arbeit. Also ich habe meinetwegen ein Standbein, halbe Stelle, zahle ich auch ein, und dann mache ich eben das, worauf ich Lust habe, aber darauf zahle ich keine Sozialbeiträge, verdiene mir noch was dazu. Und das ist natürlich auch was, wo der Rentenversicherung dann Beiträge verloren gehen. Also ja, mit diesem Wertwandel werden wir uns in Zukunft mehr beschäftigen müssen.
Laura Poth vom Deutschen Gewerkschaftsbund, was sind gewerkschaftliche Ansätze, um da gegenzusteuern?
Wogegen zu steuern?
Gegenzusteuern, dass der Wert der Arbeit sich verändert und damit im Zweifelsfall auch der Wert der Rente.
Der Wert der Arbeit verändert sich dahingehend, dass ich jetzt mal die Perspektive als Gewerkschafterin, die Perspektive der Arbeitgeber einnehme. Denn was wollen die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben? Solche, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren, die motiviert sind an ihrem Arbeitsplatz, die bereit sind, viel zu geben. Und wie kriege ich die? Indem ich ihnen zuhöre, indem ich frage, was für Bedingungen braucht ihr denn, damit ihr hier alles gebt für euren Arbeitsplatz? Das geht natürlich am besten mit Tarifverträgen, aber da will ich gar nicht drauf darauf hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass das auch völlig legitim ist zu sagen, ich will mein Arbeitsleben so gestalten, dass ich trotzdem es mit meinem Privatleben vereinbaren kann. Und ich merke ja, wenn ich das zulasse, dann habe ich eben genau diese motivierten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Ganz klar, aber weniger arbeiten, weniger Einkommen, weniger Rente.
Deswegen müssen die Löhne steigen, das ist ja ganz klar. Das hat ja auch nicht unbedingt mit Stunden zu tun. Ich muss doch auch in einer Vollzeitstelle in der Lage sein, trotzdem noch ein Privatleben zu haben. Ich finde, das schließt sich nicht aus.
Jens Beusen-Hohgräfe vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie Frau Poth hören?
Ja, ich würde jetzt noch mal einen anderen Blickwinkel drauf werfen. Also das eine ist sozusagen, was bedeutet das für das Rentensystem jetzt und was bedeutet es für das Rentensystem morgen? Für das Rentensystem jetzt, also jetzt die jungen Menschen, angenommen, wir hätten junge Menschen, die jetzt weniger arbeiten wollen. Also die junge Generation will irgendwie im Schnitt weniger arbeiten. Dann ist das für die Rente, die sie später bekommen, komplett unerheblich. Wir sind in einem Umlageverfahren. Das heißt, wenn jetzt alle die gesamte Generation beschließt, wir wollen jetzt weniger Stunden arbeiten und wir akzeptieren ein geringeres Einkommen, dann ist das für deren spätere Rente unerheblich. Relevant ist nur, wie viel Entgeltpunkte man in Relation zum Durchschnittseinkommen erhält. Das heißt, interessant ist es für die junge Generation sozusagen, was machen ihre Kinder? Was machen die Kinder der? Und übrigens eins noch dazu, da stimme ich auch Frau Klammer vollkommen zu, wenn man jungen Menschen gegenübertritt, ist das Rentensystem überhaupt noch sicher? Das hängt ausschließlich von dieser Generation ab, von der jungen Generation. Alles, was sozusagen davor war, ist nicht so relevant. Interessant ist die Rentenproblematik nur bezüglich der demografischen Entwicklung, die wir jetzt absehen können. Die demografische Entwicklung in 60 Jahren können wir nicht absehen, in 50 Jahren auch nicht. Aber es geht immer nur um das sozusagen, was schon da ist. Also nochmal für junge Menschen, wenn sie sozusagen jetzt sich sagen, nein, wir möchten, wenn sozusagen generell alle sagen, nein, wir möchten jetzt weniger arbeiten, dann hat das für deren späteren Renten keine wirkliche Bedeutung. Interessant ist es nur, was ist die Entscheidung im Umlagesystem, wie viele Kinder, wie viele Menschen, wie viele junge Menschen werden dann da sein, wenn sie alt sind, die eventuell arbeiten oder nicht. Interessanter wird es natürlich für die Frage, was bedeutet das für die aktuellen Alten, wenn generell weniger Erwerbstätigkeit stattfindet. Es bedeutet letztlich, dass weniger Leistung, weniger Erwerb, also weniger, wenn weniger Arbeit da ist, werden weniger Waren und Dienstleistungen und Güter produziert. Das ist das eine. Und das nächste ist, ja, Löhne steigen gut, aber dann steigt eben auch die Inflation. Also das heißt, real bleibt da nicht viel von übrig. Dürfte sich dann eigentlich wohl wegkürzen. Und was wir zum Schluss haben, ist eigentlich die Situation, dass wenn die aktive Generation kollektiv sagt, wie auch immer das funktioniert, kollektiv sagt, wir wollen weniger arbeiten, dann haben auch die Rentnerinnen und Rentner einen geringeren Lebensstandard. So ist das halt. Sie müssen sind sozusagen an die aktive Generation gekettet. Da können sie nichts dran ändern. So ist das Umlageverfahren.
Ich glaube, die Gedanken, mit denen Clemens Gerkens in unsere Diskussion eingreift, der uns aus Hamburg erreicht hat, Herr Gerkens, schönen guten Abend, die gehen in eine ähnliche Richtung. Ist das richtig?
Ja, ich wollte mal eines loswerden. Und zwar höre ich als Lösung für die Rentenproblematik immer von Ihren Gästen heute, auch von manchen Zuhörern und auch von anderen Rentensendungen, die Sie bei NDR Info immer veranstalten, dass man eben halt mehr Leute ins Rentensystem bekommen soll. Also auch mehr Selbstständige, Frauen sollen mehr Vollzeit arbeiten, Ausländer, Beamte sollen einzahlen. Und ich halte das ehrlich gesagt für einen kapitalen Denkfehler. Denn jeder, der jetzt in die Rente einzahlt, jeder Euro, der da mehr reinfließt, der erzeugt natürlich auch einen Rentenanspruch. Das heißt, was man jetzt mehr einzahlt, das wird irgendwann später, wenn die wieder in Rente gehen, wieder herausgeholt. Wir hatten ja schon mal die komfortable Situation durch diese geburtenstarken Jahrgänge, dass sehr viel Geld in die Rente reingeflossen ist. Ich glaube, um 1960 wurden es mehr Kinder, die sind dann irgendwann ins Arbeitsleben gekommen und haben sehr viel in die Rentenkasse eingezahlt. Leider hat man das Geld offenbar gleich wieder ausgegeben. Und jetzt hat man das Problem, wenn die jetzt in Rente gehen, jetzt in schon 4-5 Jahren oder sogar noch früher, dass die uns jetzt auf die Füße fallen. Ne? Und es werden ja schon Rentenbeiträge von 22% angekündigt, die man zahlen muss. Ne? Und genau diesen Effekt, den wird man ja wieder haben. Also irgendwie scheint man nicht zu lernen.
Frau Dr. Klammer, teilen Sie die Sorge, die Clemens Gerkens da äußert?
Naja, Herr Gerkens, Sie müssen natürlich das System als Ganzes betrachten. Und wir haben ja schon erwähnt, also ich auf jeden Fall, aber ich glaube auch andere aus der Runde hier, dass natürlich, wenn man jetzt neue Gruppen einbezieht, den Beiträgen, die heute mehr ins System fließen, später auch erhöhte Ansprüche gegenüberstehen. In dem Punkt haben Sie natürlich völlig recht. Aber ich frage Sie mal, was passiert denn mit Menschen in einem Staat mit Sozialstaatsgebot, wie wir es im Grundgesetz verankert haben, die vorher nicht richtig eingezahlt und Ansprüche erworben haben, die liegen dann dem Steuerzahler auf der Tasche. Das heißt also, wenn ich dann nicht genug Jahre habe oder nicht hoch genug die Beiträge eingezahlt habe, nicht genug Entgeltpunkte im System gesammelt habe, dann kommt später die Grundrente oder wenn nicht die Grundrente, da brauchen wir ja 33 Versicherungsjahre oder mehr. Wenn die nicht kommt, dann kommt eben SGB 12, das heißt Grundsicherung im Alter für Menschen, die eben sonst nichts haben. Das heißt, wir haben einen Sozialstaat und da ist es in unser aller Interesse, dass alle Menschen Ansprüche erwerben, die im Alter mindestens so hoch sind, dass sie da nicht der Gemeinschaft zur Last fallen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen brutal. Ich weiß, dass es oft schwierig ist, die Ansprüche so hoch zu erwerben bei Teilzeitbeschäftigung. Aber es muss doch das Ziel sein, dass alle so vorsorgen, dass nicht später der Steuerzahler sie finanzieren muss. Da gibt es immer Menschen, die das aus bestimmten Gründen nicht können, erwerbsgemindert und so. Die müssen auch unterstützt werden, ganz klar. Aber es ist ja keine Lösung, die nicht in ein Alterssicherungssystem einzubeziehen und dann später zu finanzieren.
Herr Gerkens, wie haben Sie Ihre Rente organisiert?
Ich möchte da noch erstmal drauf eingehen. Also natürlich, das ist keine seriöse Vorgehensweise. Sie können einfach nicht einfach sagen, okay, wir haben Probleme mit Leuten, die aus irgendwelchen Gründen nicht genug eingezahlt haben. Und das müssen wir jetzt den Rentenzahlern aufs Auge drücken. Das ist keine Lösung. Da muss, wenn jemand, also die Rente, gibt ja das Äquivalenzprinzip. Und das ist eben so gestaltet, dass die Rente abhängig ist von seinen Beiträgen. Wenn ich nicht genug Beiträge gezahlt habe, dann kriege ich eben diese Grundsicherung und die zahlt eben der Steuerzahler. Das können Sie doch nicht dem Rentensystem anlassen.
Ich muss
anlassen.
Mal, Entschuldigung, aber naja, da muss ich jetzt mal wirklich klar reden. Ich muss bitte? Doch, es ist doch wichtig, dass ich Menschen klar mache, dass es auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist, die der Einzelne trägt für das eigene Alter, wenn es möglich ist, so vorzusorgen, dass ich von meinen Ressourcen oder Rentenansprüchen im Alter leben kann. Ja, das ist doch eigentlich ziemlich naheliegend. Das ist völlig seriös, diese Ansicht, dass ich auch Menschen nahelegen muss, sich für das Alter mit in ihre Lebenskalkulation einzubeziehen und meinetwegen nicht alles vorher auf Hawaii zu verleben und dann im Alter nachher zurückzukommen und dann soll die Gemeinschaft dafür zahlen. Nochmal, es gibt Menschen, die können aufgrund schwieriger Erwerbsverhältnisse, aufgrund Erwerbsunfähigkeit, aufgrund später Zuwanderung haben sie Probleme, in unserem Rentensystem genug Ansprüche zu erwerben. Aber ohne Not brauche ich doch nicht, also Menschen, die Ansprüche erwerben können, die sollten auch möglichst einzahlen, um später auch genug Ansprüche zu erwerben.
Herr Gerkens, wie haben Sie Ihre Rente organisiert? Ich habe Sie eben schon mal gefragt.
Ja, also ich war selbstständig, ich war Angestellter und ich habe eben halt auch gespart.
Sie kommen rum.
Ja, super.
Ja, gut. Ich komme rum, ne? Aber wie gesagt, das Problem, es wird einfach verdrängt, ne? Halt, dass man die Rente ja im Prinzip schon von Anfang an, seit den 56 gibt's das, hat man die einkommenden Zahlungen immer gleich verfrühstückt. Man sieht das ja daran, dass wir, glaube ich, eine Reserve haben von 1,6 Monat. Das ist im Prinzip gar nichts. Also ich halte auch den Begriff Umlagesystem eigentlich falsch. Ich würde sagen eher, dass auf Riester und Rürup-Renten, da trifft das Umlagesystem eher zu. Die staatliche oder die gesetzliche Rentenversicherung hat eher die Systematik eines Schneeballsystems. Und das sieht man auch daran, dass man das jetzt zu retten versucht, indem man immer neue Leute dazu holt und einfach nicht an morgen denkt.
Herr Gerkens, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ihr Stichwort Riester-Rente nehme ich auf, diskutieren wir gleich noch. Aber ich würde gerne Matthias Klein aus Hamburg noch dran nehmen, der uns über die 08000 44177 erreicht hat. Herr Klein, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was können Sie beitragen?
Ja, also ich habe vorhin gehört, dass die jungen Leute jetzt nicht mehr, dass es da so eine Tendenz gibt, dass sie Work-Life-Balance, Stichwort, nicht mehr so viel arbeiten wollen. Mhm. Also ich kann das
Ich kann das durchaus verstehen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, gehe jetzt so auf die 50 zu. Aber ich habe in meiner eigenen Familie erlebt, wie die schönen Träume von einem Leben nach der Arbeit, also die ältere Generation haben sich ja sehr darauf gefreut, auf das Rentendasein, weil man dann endlich mal die Dinge tun konnte, die man während des Erwerbslebens gar nicht so erledigen konnte. Urlaub, ne, Stichwort. Und in meiner eigenen Familie war es eben so, dass meine Großeltern sehr bald nach der Rente nacheinander aufgrund von Krankheit und so weiter dann verstorben sind. Also die haben ihr Leben lang eingezahlt, haben nichts davon gehabt. Sie haben vielleicht im Gegenteil, vielleicht mit ihren Beiträgen dann vielleicht Menschen mitfinanziert, die vielleicht vielleicht in Position waren in ihrem Arbeitsleben, wo sie während ihres Erwerbslebens sehr viel reisen konnten und Annehmlichkeiten hatten. Was mich zu dem Punkt bringt, dass ich denke, dass vielleicht dieses System Rente eher zu einem System Anti-Altersarmutsversicherung, sowas könnte ich mir vorstellen, dass einfach höhere Einkommen ansteigend sehr viel mehr beitragen, um dann vielleicht einer wachsenden Masse in Zukunft, derer, die vielleicht dann von ihrer Rente nicht mehr leben können, eine Art, es gibt ja diese Idee von dem bedingungslosen Grundeinkommen, was ja aber dann eben auch nur die betrifft, die eingezahlt haben, aber die eben ihr ganzes Leben lang eingezahlt haben und nicht davon leben können, dass man das aus diesem Topf nimmt und die sozusagen solche Einkommen erzielt haben, dass sie eigentlich überhaupt gar keine Rente bräuchten, dass die das dann auch nicht bekommen. Also dass die einen, bei denen wird das angehoben, die sich davon das Leben nicht leisten können, und bei denen, die mehr als genug haben, da verschwindet dann sozusagen dieser Anspruch auf diese Leistung.
Herr Klein, vielen Dank für Ihre Anregung. Ich habe noch einen Herrn Klein, Michael Klein aus Brunsbüttel in der Leitung. Herr Klein, guten Abend.
Schönen guten Abend aus Brunsbüttel. Ja, moin moin. Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was den Herrn Spahn eigentlich zu seiner Äußerung gebracht hat, und bin darauf gekommen, dass es ja wahrscheinlich eigentlich der finanzielle Stand in der Rentenkasse ist, dass da doch ein großes Loch ist da, nicht? Und
wir haben wir heute schon mehrfach gehört, da ist gar kein großes Loch im Moment, das sieht ganz gut aus.
Ja, aber wenn die bitte? Wenn die,
ja,
die
im Moment ist die Lage gut, aber
ja, im Moment, aber wir müssen ja in die Zukunft gucken da, ne? Und da ist es doch immer so, dass immer weniger in die Rentenkasse eingezahlt wird, weil viele Firmen ja ihre Arbeitnehmer vor die Tür setzen und das gegen Automaten austauschen. Da. Und wenn die eben halt keine Arbeit mehr haben, wird auch nicht mehr in die Rentenkasse einbezahlt. Und dann, wenn man das noch mal weiter hochrechnet, so Schlagwort jetzt 5G oder Industrialisieren 4.0, wenn jegliche menschliche Arbeitskraft durch einen Automaten gemacht wird, wer zahlt denn dann noch in die Rentenkasse ein?
Das ist ein interessanter Ansatz. Die gebe ich mal weiter an Jens Beusen-Hohgräfe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herr Beusen-Hohgräfe, ist das eine Gefahr? Die gesteigerte Produktivität, mehr Maschinen im System, und das macht das Renten doch immer größer, wenn ich Herrn Klein richtig verstanden habe.
Also letztlich kann ich natürlich nicht komplett Ihre Sorge nehmen, aber die historische Erfahrung hat bisher gezeigt, dass das eigentlich ganz wunderbar klappt. Wir haben inzwischen, glaube ich, nur noch 2% der Beschäftigten sind im Bereich Landwirtschaft tätig. Das waren früher mal 70-80% in diesem Land. Diese Arbeitsplätze in der Landwirtschaft wurden alle durch Technisierung, Automatisierung alle beseitigt. Und zurzeit haben wir einen Beschäftigungsrekord. Obwohl die Wirtschaft schwächelt, also die Arbeitslosigkeit ist eher in der Tendenz sogar noch leicht rückläufig, obwohl wir, wie gesagt, gerade eher eine unangenehme, also eher eine leichte Krisensituation haben. Dass uns die Arbeit ausgeht, danach sieht es gerade eher nicht aus. Es kann sein, dass es nochmal technische Veränderungen gibt, die alles auf den Kopf stellen, alles möglich. Aber ich glaube, dann haben wir entweder ganz andere Probleme oder ganz andere Möglichkeiten. Und von daher würde ich sagen, diese Sorge hätte ich erstmal nicht.
Herr Klein, vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben an unserer Diskussion heute Abend. Ich würde gerne einen Begriff noch in den letzten 10 Minuten ansprechen, den wir schon mehrfach erwähnt haben, aber noch nicht ein bisschen ausgeführt haben. Das ist der Begriff der Riester-Rente. Frau Poth, ist als große Hilfe für die Reform des Rentensystems angekündigt worden, hat einiges an Vertrauen gekostet. Was ist da passiert aus Ihrer Sicht?
Die Riester-Rente gehört garantiert auf den Prüfstand und ich will nochmal sagen, lieber nicht so viel Aktienrente, sondern die gesetzliche Rente stärken. Aber während wir hier diskutieren, hatte ich gerade Zeit, Herr Wolf, nochmal einen Aspekt herauszugreifen, den der erste Herr Klein eingebracht hat, der Anrufer. Der hat nämlich einen Aspekt reingebracht, den wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben. Wir haben ja, ich überspitze jetzt und fasse so ein bisschen kurz zusammen, was wir diskutiert haben, alt gegen jung. Also alt macht jetzt die Hände auf, so ungefähr haben Sie es formuliert und dann... Nein, haben Sie nicht. Ich sage ja, ich überspitze und fasse verkürzt zusammen. Und Herr Klein hat eben den Aspekt reingebracht, arm und reich. Und wenn wir dann den Aspekt der Lebenserwartung noch hinzuziehen, und das ist ja ein oft gebrachtes Argument, das Renteneintrittsalter müsse angehoben werden, weil die Lebenserwartung ja steigt. Da waren Herr Professor Beusen-Hohgräfe und Frau Professor Klammer und ich uns sehr einig. Die steigt nur bei denjenigen, die besonders viel verdienen. Bei denjenigen, die wenig verdienen und hart arbeiten, eben nicht.
Nicht so sehr.
Nicht, ja, genau. Viel, viel weniger. Und da möchte ich nochmal darauf hinaus, dass wir Zuversicht brauchen und dass sozusagen alle Menschen in Arbeit sein müssen, von der sie auch leben können und wo die Löhne so hoch sind, dass so viel in die gesetzliche Rente eingezahlt werden kann, dass am Ende auch die Rente zum Leben reicht.
Habe ich verstanden. Zurück zur Riester-Rente. Warum muss sie, wie Sie sagen, auf den Prüfstand?
Weil sie nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft haben. Da braucht einfach eine kritische Überprüfung der bestehenden Förderung. So, und wenn wir nochmal zur Aktienrente gehen, die ja geplant ist, dann darf die eben nicht mit einer Kürzung der gesetzlichen Rente verknüpft werden, wie das in der Vergangenheit ja war. Das heißt, Ziel muss sein, eine auskömmliche gesetzliche Rente im Alter und auch, wenn es um Erwerbsminderungsrente geht.
Frau Professor Klammer, wie sehen Sie das? Riester-Rente hat das Vertrauen gekostet?
Naja, es hat in der Tat nicht so funktioniert wie geplant. Der Anstieg der Verträge war erst groß, dann ist er stagniert und über 20% der noch bestehenden Verträge sind jetzt ruhig gestellt, wenn das noch die aktuellen Zahlen sind. Das sind die, die ich kenne. Die hatten oft sehr hohe Abschlusskosten. Das kommt darauf an, wie auch diese Tarife dann gestaltet waren, so dass man oft erstmal jahrelang eingezahlt hat, bis man quasi die Nullschwelle wieder überstiegen hat. Und bei Riester wurde natürlich versucht, dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen Rechnung zu tragen durch die sogenannte Nominalwertgarantie. Das heißt, die Anlagen durften nur so getätigt werden, dass mindestens das, was Menschen da eingezahlt haben, auch nachher wieder rauskommt. Und das ist ja das, was jetzt im Koalitionsvertrag steht. Es soll geprüft werden oder in neuen Formen der Kapitaldeckung, wie auch andere Anlageformen möglich sind. Das geht natürlich da, also so, dass mehr Renditeerwartung da ist. Wir müssen einfach, das haben wir im letzten Sozialbeiratsgutachten sehr ausführlich dargestellt, wir müssen natürlich Renditeerwartung und Sicherheitserwartung gegeneinander abwägen. Und da wird die Herausforderung der Zukunft sein, solche Kapitalanlageformen zu finden, die beides im Blick haben. Das kann man zum Beispiel machen, indem diese Nominalwertgarantie, wie es auch bei neueren Verträgen teilweise schon ist, etwas abgesenkt wird, aber dann dafür gesorgt wird, dass also Anlagen vor Rentenantritt, also rechtzeitig umgeschichtet werden in sicherere Anlagen und Ähnliches. Oder dass man einen gewissen Risikoausgleich zwischen den Versicherten auch hier macht, die solche Verträge haben. Also da gibt es Formen, beides besser zu vereinen. So wie Riester in der Vergangenheit aufgestellt war, hat es halt nicht funktioniert.
Ein weiteres Stichwort würde ich gerne noch mit Herrn Beusen-Hohgräfe diskutieren. Herr Beusen-Hohgräfe, Thema Betriebsrente. Welche Verantwortung haben eigentlich Arbeitgeber, um das Rentensystem künftig zu stärken?
Also theoretisch wären Betriebsrenten natürlich eine Möglichkeit, weil in den Betrieben weiß man sehr genau, welche Tätigkeiten die Leute tun und welche Berufsprofile da eine Rolle spielen, sozusagen diesen Ausgleich hinzukriegen. Aber häufig ist es ja so, dass Betriebsrenten gerade da eine Rolle spielen, wo ja eh schon vielleicht eine vergleichsweise gute Rente zu erwarten ist. Von daher, ja, klar, im Einzelfall eine tolle Sache, kann ganz prima sein, wird aber wahrscheinlich die Probleme, wie man sozusagen die die Altersarmut in den Griff kriegt, wahrscheinlich nicht wirklich das Allheilmittel sein. Das müsste man dann schon sehr anders angehen und sehr anders auffassen. Erlauben Sie mir noch ein letztes Wort zur Aktienrente. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wie man ihr so kritisch gegenüberstehen kann, denn es bietet tatsächlich die Möglichkeit, an der Einkommensentwicklung im Rest der Welt zu partizipieren, die demografisch deutlich besser aufgestellt ist. Die Riester-Rente wurde tatsächlich viel geplant. Ich halte es für sehr richtig, sich am schwedischen Vorbild zu orientieren. Das ist eine sehr effiziente Möglichkeit, am norwegischen Staatsfonds sich zu orientieren. Das ist sehr schnell und sehr gut oder sehr effizient gemacht. Wenig Verwaltungsgebühren, wenig Aufwand. Und eins noch zur Aktien. Natürlich, das ist Zockerei, ja, aber wenn Sie sich angucken, welche Anlageform in einem Anlagehorizont von über 30 Jahren noch nie Verlust gemacht hat, dann sind es eine historische Erfahrung. Aktien, alle anderen Anlageformen, auch zum Beispiel Bargeld, hat mehrfach einen Komplettverlust erlebt, Aktien noch nicht. Mhm.
Schlussrunde, 3:10. Ich würde gerne eine Frage in die Runde drehen, ein bisschen zweigeteilt. Erstens, Frau Poth, was glauben Sie, was werden wir im Jahre 2030 für ein Renteneintrittsalter haben? Erstens und zweitens, nach den Erfahrungen, die wir haben machen können in diesem Jahr in Frankreich, ist das etwas, wo wir, wenn wir uns beim Thema Rente nicht vernünftig einigen, auch mitrechnen müssten?
Die Bereitschaft für seine Rechte zu kämpfen, die scheint ziemlich groß zu sein. Und ich hoffe, dass das Renteneintrittsalter nicht weiter angehoben wird. Denn es ist wichtig, die Menschen gesund überhaupt bis zum Renteneintrittsalter im Job zu halten.
Frau Professor Ute Klammer, geschäftsführende Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation an der Uni Duisburg und Essen. Was glauben Sie, wo wird das Renteneintrittsalter in, sagen wir, 10 Jahren sein?
Wir werden eine breite Palette von unterschiedlichen Rentenantrittsaltern haben. Wir sehen das ja jetzt schon, dass viele Menschen eine Rentenaustrittsphase haben. Das heißt, mehr Leute arbeiten dann noch neben Rentenbezug. Und das ist durch die neuen gesetzlichen Regelungen ja jetzt auch weiter erleichtert worden.
Und Jens Beusen-Hohgräfe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Was glauben Sie, wo wird es sein?
Ich wünsche mir zumindest mal eine Bundesregierung, die mit dem Thema überhaupt erstmal anfängt zu diskutieren und nicht wie die vergangenen 2 Regierungen es einfach nur in den Koalitionsvertrag schreiben, dass man es später macht. Das wäre sozusagen meine Hoffnung, wo wir denn genau in welchem Alter wir sind. Schauen wir mal, aber wir müssen über dieses System reden.
Vielen Dank.
Auf politischer Ebene.
An unsere Expertinnen und Experten für die Beteiligung heute in der Sendung. Ich kann auch sagen, morgen gibt es auch wieder eine Redezeit natürlich. Da geht es um künstliche Intelligenz. Fluch oder Segen ist die große Frage von künstlicher Intelligenz, von KI, Stichworte natürlich ChatGPT und die Diskussion darum morgen in der Redezeit von 20.33 Uhr an. Und das war die Redezeit für heute zum Thema Rentenreform. Wie sicher ist die Rente? Welches Eintrittsalter sollte es geben? Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf. Schönen guten Abend.